2. Korinther 12, Vers 1 bis 10, Seite 221. 2. Korinther 12, die Gemeinde in Korinth war eine besondere. Sie war in einer wilden Hafenstadt aus ganz verschiedenen Leuten zusammengesetzt, war aber sehr rasch einem Imponiergehabe erlegen. Sie waren stolz auf mancherlei geistliche Kunststücke, die sie fabrizieren, und sie haben sehr verächtlich auf den Apostel Paulus heruntergespuckt und haben gesagt, der kann nicht so viel, wir sind bessere Christen, wir machen das viel strahlender und viel leuchter. Und Paulus sagte, wir können ja einmal in einen Konkurrenzkampf gehen, und er macht das mit ihnen in dem 11. Kapitel, wer hat eigentlich mehr geleistet und wer ist der Bessere? Und dann kommt er an diesen Abschnitt, Kapitel 12. Gerühmt muss werden, wenn es auch nichts nützt. So will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn. Ich kenne einen Menschen in Christus, vor 14 Jahren ist er im Leib gewesen, ich weiß es nicht. Oder ist er außer dem Leib gewesen, ich weiß es auch nicht, Gott weiß es. Da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. Und ich kenne denselben Menschen, ob er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich nicht, Gott weiß es. Der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch sagen kann. Für denselben will ich mich rühmen, für mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. Und wenn ich mich rühmen wollte, wäre ich nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen, ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Das Flehen, das drückt so einen ganz schweren Gebetskampf an. Und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade, von dem der Chor so schön gesungen hat. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Muts in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Gerühmt muss werden. Ein Jubiläum ist ein Anlass zum Rühmen. Von vielem zu erzählen in unserer Welt passt das prima. Unsere Stadt, Partner der Welt, mit großen Industrieunternehmungen, die stolz sind auf zweistellige Wachstumsraten, auf imponierende Bilanzen und was sie alles vorweisen können, neue wegweisende Entdeckungen. Das macht Schlagzeilen in unserer Welt, was an der Börse geschieht. Ach, man kann viel, was die Wissenschaft kann. Und da muss man sich doch einreihen und muss sagen, dass eine Christengemeinde auch was vorzuweisen hat vor der Welt. Aber der Paulus sagt, es ist nichts nütze. Und er will sagen, es ist ein Unterschied, wie man in dieser Welt imponieren will, oder wie sich gläubige Leute vor Gott sehen, wie sie sich selber kennen. Und sie ist bei uns heute, wenn wir uns an die 50 Jahre erinnern, dann gut, dass man weiß, wie das vor 50 Jahren war. Da war nichts Großes da, es war die Stunde Null. Eine ganz große Lebenskrise unseres Volkes. Man kann sich gar nicht mehr vorstellen, was diese Generation durchgemacht hatte an Schrecken und Lebensangst. Es ist nicht zum Lachen mit den ausgemergelten Körpern und vom Hunger gezeichnet, wie die ganze Stadt verwüstet war. Und wie man erlebt hat, dass in Kürze alles, was man aufgebaut hat, die Schönheit unserer Stadt und ganz Europas, in einem Flammenmeer untergeht. Da war nichts Imponierendes mehr da. Und wenn Sie das in dieser Festschrift noch einmal lesen, ich meine immer, der Kultusminister Bäuerle hat es auf einen Punkt gebracht, dass er sagt, das müssen wir den künftigen Generationen sagen, das muss in den Schulen gelehrt werden. Wenn der Mensch sich selber vergötzt, wenn er dem Größenwahn verfällt, der Kultusminister sprach von der angemaßten Klugheit des Menschen, nur angemaßt, er hat doch keine, wenn er sowas Furchtbares tun kann. Nur Christus rettet uns und die klare Umkehr zu Jesus Christus und das Aufnehmen des Entscheidungsrufes von Ludwig Hofacker, das ist das Entscheidende. Sonst bleibt gar nichts mehr zum Rühmen, als dass wir Christus ergreifen und Christus erkennen. Aber jetzt nach 50 Jahren wird man natürlich sagen, du, ist das noch zeitgemäß? Unsere Zeit ist weitergelaufen. Damals jetzt keiner geahnt, in welche reichen und wohlhabenden Zeiten wir einmal hineinwachsen. Der Ruf wird immer lauter, sicher eine Mehrheit in unserem Volk sagt, man müsste die Bibel neu schreiben, müsste alles neu fassen, neu denken. Und viele sagen über Christus, das ist mir so belanglos, so unwichtig, da will ich gar kein Wort mehr drüber verlieren, interessiert mich gar nicht. Müsste man in so einer Zeit nicht das Evangelium neu fassen oder das ganz anders nennen, nach 50 Jahren, wenn ein Auto schon nach 2 Jahren zum TÜV muss, müssen wir doch das mal reformieren, erneuern? Nein. Ich meine, wenn wir heute zusammen sind, dann wollen wir das noch einmal hören, was damals vor 50 Jahren diesen Menschen, die hier zusammenkamen, die diese schlichte Kirche errichtet haben, wichtig war. Es geht um Christus allein. Mein erster Punkt, was gibt uns in unseren Lebenskrisen Sicherheit? Was gibt uns in unseren Lebenskrisen Sicherheit? Die Leute damals, die waren tief erschüttert von der größten Lebenskrise dieser Generation. Von einer der größten Lebenskrisen unseres Volkes überhaupt. Heute Lebenskrisen, red doch nicht drüber. Dabei sind schon die jungen Leute in ganz tiefen Lebenskrisen. Existenzängste. Sie wissen nicht einmal, kriege ich überhaupt einen Platz, wo ich mich mit meinen Gaben entfalten kann. Und ein Leistungsdruck. Und wenn man dann in unserer Zeit so tut, du brauchst bloß ein Selbstvertrauen, ein gesundes Selbstvertrauen. Ja, und wenn man das nicht hat? Und die Krankheit, die führt erst in Lebenskrisen. Wenn man dann älter wird, der junge Mensch hat es nur am Rande vielleicht oft erlebt, aber wenn man älter wird, und wenn Stück um Stück das durchlitten werden muss, wenn man sein Geschäft verliert, weil es durch die Umstände einfach nicht mehr ging, wenn man plötzlich in ausweglose Ängste gestürzt wird. Was ist denn die Sicherheit, auf die ich mich verlassen kann? Was habe ich denn da in dieser ganzen großen Not? Paulus spricht von großen geistlichen Erlebnissen. Er hat uns ja nicht viel darüber erzählt, das ist auch für uns gut. Wer solche großen geistlichen Erfahrungen erlebt hat, es gibt es, dass auch erhoben wird bis zum Paradies und Dinge sieht oder hört. Paulus sprach gar nicht viel drüber. Nach 14 Jahren hat er zum ersten Mal drüber gesprochen und dann hat er es nur angedeutet, ist gut so, Deckel drauf. Aber Paulus sagt, das hilft mir in meinen Lebenskrisen nichts. Was war passiert? Manche Ausleger vermuten, vielleicht war es dort in Lystra, nach der Heilung des Lahmen in der heutigen Türkei, wo er gesteinigt wurde und dann meinen die Leute, er sei tot und er lag da. Vielleicht hat ihm der Herr, das kann ja unser Herr, eine Ermutigung geschenkt. die man mit Worten nicht beschreiben kann. Das tut der Herr manchmal, wenn er uns schwere Wege führt. Aber sagt, das hilft mir in meinen Schwächen nichts. Ich will nicht von großen Erlebnissen reden. Und jetzt überrascht uns, dass der Paulus, den wir doch so ganz anders kennen, als einen unentwegten Missionar, als diesen festen Prediger, uns in all den Briefen immer ein ganz ehrliches Bild zeichnet. Ein zitternder Mann, ein schwacher Mann, ein körperlich angeschlagener Mann, ein Mann von Misserfolg. Wissen Sie, da sind die Leute weggelaufen, da haben sich die Widerstände in der Gemeinde geregt, da haben sie gesagt, komm lieber nimmer, wir haben bessere Prediger als dich gefunden, musste alles der Apostel durchleiden, Niederlage um Niederlage. Das war schwer. Und der Paulus sagt, gut, wenn die Leute an mir meine Schwäche sehen. Alles, was sie an Mängeln, an Ohnmacht und an Kümmerlichkeit an mir sehen, ist nur gut. Wir erinnern uns ja, dass diese Kirche auch diesen Namen von Ludwig Hofacher trägt. Man kann das, was Ludwig Hofacher gepredigt hat, sicher bloß von daher verstehen, dass er ganz anders als alle seine Mitstudenten und Zeitgenossen täglich am Rand des Todes stand. Und in einer Zeit, die wie besoffen war von der Weisheit, der Vernunft, hat er das Elend eines sterblichen Menschen erkannt. Und ich freue mich immer, dass so viele junge Leute da sind. Nehmt das doch mit in dieses neue Jahrtausend bei allen großen Sprüchen. Bleibt das doch, dass der Mensch so eine erbärmliche Kreatur ist, so wie es damals die Leute, die die Kirche eingeweiht haben, erlebt haben nach dem Elend des Zweiten Weltkriegs, so wie ein Ludwig Hofacker beschrieben hat. Ich kann doch mit all meinem großen Können und Schaffen, damals sagte der Kultusminister, von der zerstörerischen Technik, die haben es doch gewusst, dass die Technik auch unser Verhängnis werden kann, wenn man sie falsch bedient und falsch einsetzt. Ich kann mit meinem ganzen Leben keine Hoffnungen, keine Zukunft haben, wenn nicht, ja, das war das, was Hofacker predigt, wenn nicht Jesus Christus mir seinen Frieden zuspricht, wenn er mich nicht suchen würde. Und das war doch eine positive Freudenbotschaft. Er spricht, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Ich halte dich, ich trage dich. Und der Bund Jesu, der hat ein Zeichen, dass meine Schuld durchgestrichen ist und ausgelöscht ist. Ich darf diese Gnade Jesu empfangen. Mit dieser Gnade Jesu darf ich leben, darf ich mich freuen. Und in dieser Gnade darf ich sterben. Die Tür ist offen zum Himmel. Und das gibt uns eine Zukunft und eine Hoffnung, gibt uns eine Sicherheit und Geborgenheit. In den Lebenskrisen. Darauf kann man sich absolut verlassen. Das ist das Nächste, was ich jetzt Ihnen unterstreichen will. Darauf kann man sich absolut verlassen. Wenn man da zurückdenkt, ich habe da sowieso immer so ein Empfinden und das gefällt mir so, zurückerinnern und dann auch, wie gestern Abend auch hört, von Menschen, die vor uns gelebt haben. Und man ist ja immer wieder überrascht, wie genau ähnlich das war, wie die das erlebt haben und wie sie uns auch hier hineingeführt haben in die Jesus-Nachfolge. Wir stehen ja in einer ganz langen Kette. Das ist so ein Jubiläum. 50 Jahre ist ja nur ein kleiner Teil. Und da wurde von Generation zu Generation die Stafette weitergereicht, die Stafette des Glaubens. Und das Entscheidende bei all diesen Frauen und Männern des Glaubens war ihre Schwäche. Also wenn junge Leute sich heute für einen Dienst in der Gemeinde melden, dann denken sie immer, ich kann was, also melde ich mich, weil ich Gaben habe. Wisst ihr, dass Gott sie hauptsächlich brauchen kann wegen ihrer Schwäche? Das sagt hier der Paulus. Gott beruft uns, weil er die Hoffnung hat, in unserem angeschlagenen Leben sei etwas Raum für ihn. Wir hätten ihn nötig. Der stolze Mensch, der braucht niemand, der kann alles selber, meint er, in der angemaßten Klugheit. Paulus sagt, in seinem Leben ist er dankbar dafür, dass er immer wieder an die Grenzen stößt. Nein, danken, das haben wir noch nie gelernt eigentlich. Danken für Misserfolg, danken für Schwierigkeiten. Wenn wir zurückdenken an die letzten Jahrzehnte, dann waren natürlich die großen Krisen und die schweren Erlebnisse Höhepunkte des Wirkens Gottes. Als eine Kirchengemeinderätin in den 20er Jahren Gemeindeschwester plötzlich auf einer Evangelisationsfahrt in den Tod gefahren ist. Der Evangelist neben ihr am Steuer hat furchtbar verletzt überlebt. Und wir saßen da. Wir brauchen die Margret Wirzow. Wir waren plötzlich ohne eine Kraft. Die hat das alles so wunderbar gemacht. Da war eine Lücke. Und wir können das an vielen Erlebnissen fortsetzen, wie wir das erlebt haben. In Schwächen, in Niederlagen, in Ohnmacht, wo wir nicht mehr weiter wussten. Es gab oft Stunden, wo ich gar keinen Mut mehr hatte. Aber ich war so froh, ich bin so froh, ich will mich rühmen meiner Schwäche, damit die Kraft Gottes in mir Raum gewinnen kann. Ja, das muss ich natürlich, mich ausstrecken nach Christus und sagen, jetzt musst du wirken. Wir sind am Ende mit unseren Möglichkeiten. Und er spricht von einem Pfahl im Fleisch, das ist wie ein ganz schwerer Dorn des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Mein Rätsel, was hat der Paulus gehabt? Das muss ja furchtbar gewesen sein. Da trommelt der Satan wie wild auf seinen Nerven rum. Und der Mann ist gereizt bis zum Äußersten und sagt, ich will mich damit rühmen, damit umso mehr die Kraft Christi an meinem zerschlagenen Leib sichtbar wird. Und dann erzählt er, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten, Tag und Nacht auf dem offenen Meer getrieben, dreimal Peitschenhiebe ertragen und dann den ganzen Ärger mit falschen Mitarbeitern, die gar keine Christen waren, was alles ihm zugemutet wurde und sagt, aber es ist mir nur Christus immer größer geworden. In all der Ohnmacht, in all dem, wissen Sie, was der schlimmste Pfahl im Fleisch ist für einen Christen? Dass wir bis zu unserer Sterbestunde an unserem eigenen bösen Herz und an unseren sündhaften Gedanken und unserem störrischen Willen leiden. Wir wollen euch Jesus dienen können, das ist so schlecht. Paulus sagt, freu dich doch dran. Du rückst immer näher zu Christus hin. Werd bloß kein überheblich richtender Frommer, sondern bleib einer, der es ganz nüchtern weiß, durch Gnade Jesu errettet sonst gar nichts. Darum hat eben doch der Hofer gerecht gehabt, dass das das Evangelium sei. Dass ich diese Gnade fassen kann und diese Gnade mir gilt. Im letzten Jahrhundert gab es in Amerika den großen Evangelisten Moody. Zehntausende hat er angezogen, hat gepredigt. War ja eigentlich Schuhverkäufer in Chicago und er hat so eine näselnde Stimme gehabt. Seine Erscheinung war nicht sehr stattlich. Und die Journalisten haben das auch aufgelistet. Und wie ein Journalist mal sagt, wenn man den Mann anguckt, ist überhaupt nichts dran, hat Moody nur gelacht und hat gesagt, das ist das Geheimnis meiner Kraft, dass Christus alles in meinem Leben sein muss, weil ich nichts bin. Darauf kann man sich absolut verlassen. Dreimal hat er zum Herrn gebetet, Herr, nimm doch mir diese Last weg. Der Herr hat gesagt, lass doch. In deiner Schwäche vollendet sich meine Auferstehungskraft. Und ich bin guten Mutes, wo Sie so Ihr Leben packen, Ihren Dienst für den Herrn, sagen, Herr, du musst an diesem Tag oder an jedem Tag der Herr sein, der mich treibt. Noch ein letztes, das macht lebenstüchtig, das macht lebenstüchtig. Vielleicht denkt man immer wieder, das ist so ein Trostevangelium. Das macht nicht behäbig, das macht lebenstüchtig. Paulus muss sehr schwach und sehr krank gewesen sein. Darüber besteht gar kein Zweifel. Wenn unter uns heute Leute sind, die angefochten sind, dann bin ich sicher, dass sie nur einen Bruchteil von dem zu tragen haben, was dem Paulus als Apostel aufgetragen war. Aber jetzt war es merkwürdig. Die Gnade Jesu, die er so erlebt hat, seine Liebe und Güte, der sein Leben vergoss für ihn und sagt, das war doch für ihn so ein Antrieb, dass er sagt, dann will ich doch das Wenige, was mein Leben noch ist, dem Herrn darbringen. Und er kann dann sagen, ich habe mehr gearbeitet als Sie alle. Seine Gnade ist an mir nicht vergeblich gewesen. Also, wenn Sie alt sind und einen siechen Leib haben, macht nichts. Der Herr will noch große Dinge durch Sie tun. Und wenn Sie nur Tage noch leben, der Herr will noch Großes durch Sie tun. Es gibt keinen unnützen Augenblick. Ihr jungen Leute, nehmt euer Leben als ein Angebot, als eine Chance. Wenn ich da denke, in den nächsten 50 Jahren, das Angebot der Gnade Jesu ist doch da, dass ich mit seiner Kraft rechnen kann. Keiner von uns kann nur einen jungen Menschen oder einen erwachsenen Menschen im Glauben prägen, aus eigener Kraft. Wir können gar nichts. Wir können keinen Zweifelnden zum Glauben führen. Wir können keinen Gottesdienst einladen. Bringen wir nicht fertig. Zum ganzen Leben, wir können doch nicht die Versuchungen Satans überwinden. Wir können doch nicht einmal mit unserer Willenskraft das Böse besiegen. Ich lebe doch von den Gnadenwirkungen Jesu. Ganz allein von ihm kann es kommen. Und darum sagt Paulus, ich bin guten Muts. Und wenn Sie mich morgen wieder einsperren und wenn ich wieder in meinem Leben Enttäuschungen erlebe mit der Arbeit, in der er stand, wenn etwas nicht gelingt, ich bin guten Mutes. Ich kann es nur Christus überlassen. Und er macht am Ende noch einen Sieg draus. So wie er über dem gekreuzigten Jesus seinen Ostersieg aufgerichtet hat. Und er hat einen freien Blick, einen mutigen Blick, einen zuversichtlichen Blick. Was ist das bloß in unserer Zeit, dass viele Christen immer wissen, was der wahre Schatz des Evangeliums ist. Dass wir dieses Geheimnis Jesu Christi verkünden, dessen Kraft, grenzenlose Kraft, in Schwachen mächtig wirkt. Ludwig Hofacker hat ja bei seiner Investitur in Rillingshausen, als er Mühe hatte, das Ganze schon körperlich durchzustehen, man hat ihn kaum verstehen können, weil es noch nicht die schönen Mikrofone gab, hat er dieses Lied zitiert, wenn ich an mir selbst verzage, leider steht es nicht mehr im neuen Gesang, nur im alten, wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich noch Gottes Wort. War ein Lied von Philipp Friedrich Hiller, dem Gott als Pfarrer seine gesamte Wirksamkeit nahm, indem er die Stimmbänder nicht mehr gebrauchen konnte, nicht mehr reden konnte. Und da heißt es dann, dass ich schwach bin, wird er wissen, dass er stark ist, weiß auch ich, der mich aus dem Tod gerissen, ist auch nun mein Herr für mich, hang mein Herz an seinen Händen. Ich weiß doch, was er tun wird. Und darum hat er einen Schrei getan. Und das ist so herrlich, dass wir das wissen dürfen an diesem Jubiläum. Es ist nur ein kurzer Rückblick, Stafettenübergabe und dann weiter in der Freude, dass seine Kraft mächtig ist, ungeheuer mächtig. Amen.